ahnt es ja schon fast, dass es ein bisschen darauf hinausläuft, dass das natürlich eine Zuspitzung ist, die in vielen Punkten Ausdruck von Diskussionen sind, die wir in den letzten 2 Jahren in der Produktion von der Zeitung hatten. Inwieweit tatsächlich auch die gegenwärtigen Entwicklungen die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten und mit welcher Dringlichkeit wir das Ganze machen. Und die Auflösung, und auch das zeigt sich ja schon ein bisschen in diesen ersten Sätzen, liegt ja genau darin, dass es für uns kein Entweder-Oder ist, sondern tatsächlich die Frage, gerade wie wir mit dieser Ausgabe zur Erfahrung das schaffen, diese beiden Ebenen zu verknüpfen und die nicht in eine Seite aufzulösen, sondern zu versuchen, sowohl die theoretische, gesellschaftstheoretische Reflexion auf die individuellen Erfahrungen, als eben auch das Besondere und Subjektive und Persönliche niemals darin komplett aufgehen zu lassen. Also wie es möglich sein kann, die besondere Erfahrung so zu thematisieren, zu politisieren und zu theoretisieren, dass sie nicht komplett aufgehen muss in dem absoluten Allgemeinen und das bewahrt werden kann. Und das war, glaube ich, in vielen Punkten der grundsätzliche Ausgangspunkt von unserer Suchbewegung jetzt in den letzten 2 bis 2,5 Jahren, zu versuchen, das an ganz vielen unterschiedlichen Themen aufzuschließen. Und letzten Endes, und ich glaube, auch das kann man ziemlich gut vorwegnehmen, ist natürlich trotzdem all diese Debatten natürlich auch in unser Heft eingegangen. Also da hat sich gerade die Gegenwart natürlich auch eingeschrieben in unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zur MeToo-Debatte oder zu Reflexionen über Köln oder auch in Versuchen zurückzublicken und zu schauen, wie sich die Frauenbewegung, die Autonome in den 70ern, genau mit Selbsterfahrungsgruppen und theoretischen Reflexionsbewegungen dazu positioniert hat.
Dann würde ich jetzt gerne mal über eine ganz bestimmte Erfahrung mit dir sprechen, und zwar über die Produktionsbedingungen der Outside the Box. Unter welchen Umständen ist diese neue Ausgabe denn zustande gekommen?
Wir arbeiten ja jetzt schon seit 10 Jahren, also der Release ist praktisch auch unser 10. Geburtstag, mittlerweile unter sehr selbstorganisierten Produktionsbedingungen. Das heißt, wir haben angefangen in einer relativ kleinen Gruppe, sind mittlerweile auch gewachsen und versuchen, diese Ausgabe danach auszurichten, welche thematischen Schwerpunkte wir uns geben. Und auch das hat sich natürlich verschoben in den Jahren, also von einem ehemals doch recht studentisch durchsetzten Produktionsumfeld, das es uns halt ermöglicht hat, da relativ auch frei zu sein, sind viele von uns mittlerweile auch in Lohnarbeitsverhältnissen, in anderen Verhältnissen oder halt zwischen unterschiedlichen Dingen und haben natürlich andere Formen von zeitlichen Ressourcen, von Möglichkeiten mit sich gebracht, die Zeitung da rauszubringen. Und ich habe schon das Gefühl, es ist ja etwas, was wir zum Beispiel sehr stark auch in der 4. Ausgabe der Outside zur Arbeit verhandelt haben. Was machen unsere eigenen Bedingungen mit den Zeitschriften machen und der Art und Weise, wie wir als politische Gruppe diese Zeitschrift herausbringen. Und auch das hat sich hier wieder gezeigt. Und ich glaube, in vielen Punkten dieses so intensiv an einer Thematik arbeiten, so intensiv auch mit den Autorinnen, mit uns selbst in das Thema einsteigen, hat natürlich auch zum Beispiel zur Folge, dass wir halt nicht jedes Jahr erscheinen oder jede Woche oder jeden Monat, sondern jetzt auch wieder 2 Jahre vergangen sind in dieser intensiven Auseinandersetzung damit. Und ich glaube, wo sich natürlich auch Produktionsbedingungen sehr klar nochmal bei uns zeigen, ist ja immer wieder die Frage, wie finanzieren wir zum Beispiel den Druck unserer Ausgabe am Ende? Was ja etwas ist, was wir jetzt auch in den letzten 10 Jahren durchaus gemerkt haben, sich immer mehr dann auch hochschraubt und wir jetzt zum Beispiel deswegen zum ersten Mal ein Crowdfunding gemacht haben oder auch weitere Förderanträge gestellt haben, was auch nochmal natürlich sich zurückwirkt auf die Arbeit an der Zeitung selbst.
Erfahrung, so lautet das Thema der neuen Ausgabe der Outside the Box. Erfahrung scheint ja allgemein sehr oft eine wichtige Rolle zu spielen in feministischen Debatten. Inwiefern gibt es denn in der Outside the Box auch eine Kritik an der Bedeutung des Parameters Erfahrung?
Genau, was wir ja versucht haben, war zu schauen, wie notwendige feministische Reflexionen in der Vergangenheit und in der Gegenwart aussehen, um die Frage so ein bisschen aufzuschließen, von welcher Erfahrung wir ausgehen, wenn wir feministische Politik machen oder wenn feministische Politik gemacht wurde. Also wie zum Beispiel dieser sehr bekannte Slogan, das Private ist politisch, sich letzten Endes in den einzelnen Streik- und Aushandlungsbewegungen durch die Geschichte der feministischen Bewegung gezogen hat. Und das ist etwas, was wir selbst auch praktisch versucht haben, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart uns anzuschauen, wie gegenwärtig in feministischen Diskussionen und theoretischen Aushandlungen mit Erfahrung umgegangen wird. Da kann man ja schon sagen, dass also gegenwärtig durchaus eine sehr starke Betonung auf Betroffenheit gelegt wird, wenn über Erfahrung gesprochen wird und wir da versucht haben zu schauen, inwieweit gerade in dem Konzept von Betroffenheit in sich ja sehr abgeschlossen ist und halt gerade das, was wir ja versucht haben, mit dem Erfahrungsbegriff so stark zu machen, also dass das Besondere halt nicht hundertprozentig im Allgemeinen aufgeht, sondern dass da etwas ist, was theoretisch, gesellschaftstheoretisch auch so mit reingeholt werden muss, nicht passiert, sondern aus einer bestimmten gesellschaftlichen Position heraus Zugang zu Wissen beschrieben wird, was dann absolut gesetzt wird. Und das erfindet sich ähnlich wie in queerfeministischen Auseinandersetzungen, wo es ja auch in eine Richtung aufgelöst wird, auch in radikalfeministischen Positionen, wo dann wieder praktisch dieses besondere Wissen allein an biologische Geschlechtsmerkmale gelegt wird. Und da reinzugehen und uns anzuschauen, was sich darin ausdrückt an gesellschaftlichen Momenten, war uns, glaube ich, sehr wichtig. Und was man zum Beispiel da auch ziemlich gut sehen kann, ist, wie gegenwärtig in einem sehr populären Feminismus, also im Popfeminismus oder in dem, was so momentan gesellschaftlich darunter firmiert, auch mit Erfahrung passiert. Also dass selbst da, also im Popfeminismus, sehr stark auf weibliche Erfahrung rekurriert wird, aber auch das in vielen Punkten einseitig aufgelöst wurde. Und das wollten wir diskutieren, reflektieren und selbst durcharbeiten.
Jetzt hast du selbst gerade schon Popfeminismus erwähnt. Du selbst publizierst in der Outside the Box Nummer 7 zum Wiederholungszwang popfeministischer Erfahrungsliteratur, also zum Beispiel in den Werken von Margarete Stokowski und Laurie Penny. Was meint denn dieser Wiederholungszwang und worin besteht deiner Ansicht nach dieser Wiederholungszwang?
Der Begriff des Wiederholungszwangs oder praktisch dieses Aufschließen von diesem Mechanismus liegt bei Karina Kuretsky, einer feministischen Autorin, die auch schon mal für uns geschrieben hat im Streikheft und da und auch an anderer Stelle immer wieder sich angeschaut hat, wie feministische Theorie und auch Bewegungen immer und immer wieder in einen Wiederholungszwang gebracht werden. Also dass dadurch, dass halt das Grundlegende, wogegen man agiert, wogegen man politisiert und anschreibt, also patriarchale kapitalistische Verhältnisse noch immer nicht abgegolten sind, passiert ist, dass man immer wieder von vorne ansetzen muss. Also dass das, woran man eigentlich anschließen möchte, also schon vergangene Kämpfe oder Überlegungen und Streiks und so weiter, nicht bekannt sind. Das heißt, vergessen werden, weil sie nicht Teil der hegemonialen Geschichtsschreibung sind. Und so man es überhaupt erstmal freilegen muss, woran man eigentlich anschließen wollen muss oder möchte. Und dann in vielen Punkten wieder von vorne ansetzt. Also das sieht man an diesem Gedanken zum Beispiel davon, dass es halt drei feministische Wellen gab, ne, die immer so tun, als wären das abgeschlossene Bewegungen in sich gewesen und halt nicht zu verstehen, dass es ja kontinuierliche Auseinandersetzungen sind, die an gewissen Punkten sich sehr stark verdichten und dann auch ausdrücken. Und das war eine der Überlegungen, die ich hatte, als ich angefangen habe, Laurie Penny oder auch Margarete Stokowski zu lesen, wo ich sehr stark gemerkt habe, dass es ja gerade bei Penny diesen sehr großen Impetus gibt, dass wir jetzt neu anfangen. Ne? Also dass die neue feministische Bewegung sich aus der Taufe auch darüber hebt, dass halt irgendwie klar gemacht wird, dass man halt auf großen Schultern, gerade was so die autonome Frauenbewegung angeht, steht, aber letzten Endes halt ganz neu beginnen muss, weil das ja damals alles Essentialisten gewesen sind, die halt so getan haben, als würde es halt irgendwie eine natürliche Frau geben oder natürliche Weiblichkeit und wir deswegen neu ansetzen müssen. Also anstatt dem einzugedenken oder tatsächlich zu schauen, was davon auch noch immer unabgegolten ist, was in der autonomen Frauenbewegung diskutiert wurde oder auch versucht wurde, politisch umzusetzen und erkämpft wurde, wird es weggewischt, um den eigenen trotzigen Neuanfang zu legitimieren. Und ich glaube, das ist eins der großen Probleme, die ich mit dieser popfeministischen Erfahrungsliteratur bei Penny Stokowski durchaus habe oder kritisierenswert finde, obwohl ja sehr viel von dem, was sie schreiben, gut und richtig und wichtig ist gegenwärtig. Und das andere ist natürlich, dass sie für all das, was sie beschreiben, auch aus ihrer Erfahrung heraus, letzten Endes beide nur sehr individualistische Auflösungen haben. Und das ist ja schon etwas, wo zum Beispiel auch wieder natürlich die Gegenwart hineinreicht, dass sie sich darüber, dass es dann halt zum Beispiel darum geht, eine bessere Fuck-You-Attitüde zu bekommen oder einfach neue Erzählungen dem Patriarchat und dem Kapitalismus entgegenzusetzen, die da eher eine feministische Selbstermächtigung spiegeln, die sich sehr gut in den Anrufungen trifft, die ja neoliberale Formationen so oder so gerade an junge Frauen herantragen, ne? Also sich fit zu machen für den kapitalistischen Arbeitsmarkt und damit halt der Feminismus, der sich praktisch aus ihren Erfahrungen, so wie sie sie beschreiben, legitimiert, halt letzten Endes ein sehr trotziger Lebensstil wird, den man halt gut bedienen kann und darüber, glaube ich, in vielen Punkten auch feministisches Begehren nach Veränderung, was sich ja durchaus gerade in den größeren Streiks, in den größeren Demonstrationen und halt auch in diesem Nachvorgehen mit feministischen Positionen in ganz vielen Gruppen und so weiter zeigt, sehr stark befriedet wird, weil es halt ein Angebot macht, was individualisiert verbleibt.
Du hast gesagt, die Geschichte feministischer Kämpfe ist immer wieder auch so eine Geschichte des Vergessens und der Rückschritte. Jüngere Frauen kämpfen ähnliche Kämpfe wie ihre Vorgängerinnen und wissen oftmals nicht von diesen. Inwiefern verknüpft denn jetzt die Ausgabe der Zeitschrift und eure Auseinandersetzung Erfahrung mit dem Thema Geschichte?
Wir hatten ja in unserer 5. Ausgabe eine Ausgabe zu Streit gemacht, also der Frage danach, wie Streit sich in feministischen Aushandlungen zeigt in der Vergangenheit und dergleichen. Und da gibt es einen Moment irgendwie, wo wir genau versucht haben, auch diese Beschäftigung mit Geschichte oder dieses Freilegen zu thematisieren. Und ich glaube, dass es die große Schwierigkeit ist, tatsächlich anzufangen, zu beginnen und zu schauen, was schon da war und sich auch überraschen zu lassen. Und eine Erfahrung, die wir in der Arbeit gemacht haben, ist immer wieder zu merken, dass wir nicht komplett neu anfangen, sondern dass es schon so viele vor uns gab, die Aushandlungen geführt haben, die immer noch unabgegolten sind. Und ich glaube, das zeigt sich auch in dieser Ausgabe wieder sehr stark, zum Beispiel über die Interviews, die wir geführt haben. Also eines der Momente, die sehr groß war, auch jetzt in der Aushandlung mit Erfahrung, war, die Personen zu suchen, die in der Vergangenheit diese Auseinandersetzungen geführt haben und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie sich diese Erfahrung fortgesetzt hat. Also die sichtbar zu machen und mit unseren Fragen reinzugehen und zu schauen, was ist davon geblieben. Also das ist auch vielleicht ein Teil der Produktionsbedingungen zu dieser Ausgabe. Es hat sich eine Interviewgruppe gegründet, die angefangen hat, sich sehr intensiv mit der Erinnerungsarbeit von Frieda Haug auseinanderzusetzen und zu fragen, wie man es schaffen kann, in Interviews all diese Reflexionen mit einzubeziehen und trotzdem das Besondere der Gesprächssituation zu erhalten. Daraus sind dann Interviews mit Frieda Haug entstanden, mit Heike Sander und noch mit einigen anderen, die versucht haben, das umzusetzen.
Im neuen Heft finden sich verschiedenste Interviews. Kannst du vielleicht einen kleinen Überblick darüber geben, wen ihr angefragt habt dafür und wieso euch die Positionen interessant erschienen?
Es gibt ein längeres Interview mit Frieda Haug, aus einer sehr lange währenden Beschäftigung schon von der Redaktion mit ihrem Werk und mit ihrem Denken, dass sich Sophia, also worüber wir sehr viel immer wieder diskutiert haben, ihre Überlegungen vom Geschlechterverhältnis als Produktionsverhältnis und dann auch verstärkt, gerade in der Auseinandersetzung der Interviewgruppe, genau diese Frage nach Erinnerungsarbeit, wozu sie ja sehr stark und sehr viel gearbeitet hat. Und so wie ich das mitbekommen habe, war gerade auch die Auseinandersetzung mit Frieda sehr gewinnbringend. Und einer der Momente, die in einem Interview zum Beispiel oder auch davor in der Absprache aufgetaucht ist, war genau dieses Moment, wo Frieda zurückmeldete, dass sie das so seltsam findet, dass wir das nicht noch offener thematisieren, wo eigentlich unsere Bezüge herkommen. Und ich glaube, da liegt auch was drin. Also dieses Sichtbarmachen tatsächlich, glaube ich, und auch das eigene Denken mit dem Denken zusammenzubringen und zu schauen, wo sich das hinentwickelt, war eine der großen Anliegen und Interviews. Dann haben zwei andere von uns ein Interview mit Heike Sander geführt und da auch sehr viel über die Möglichkeit und Produktionsbedingungen von ihrem eigenen Schaffen gesprochen und wie das damals zusammenging, politisch tätig zu sein und gleichzeitig Künstlerin und auch Mutter zu sein, also zu versuchen, an diesen ganzen Bruchstellen von weiblicher Erfahrung zu arbeiten und reinzugehen. Und dann haben wir noch ein Interview geführt mit einer gewerkschaftsnahen Theoretikerin, die ganz viel darüber gesprochen hat, wie die damaligen Produktionsbedingungen und vor allen Dingen auch Organisationsgrade zusammengingen mit ihren Erfahrungen, dort eine Frauengruppe gegründet zu haben. Also auch da die Erfahrungen von Frauen kollektiv bearbeitet wurden und versucht wurde, das zu theoretisieren in unterschiedlichen Formen von Zeitschriften und das da auch wieder zusammengekommen ist mit uns.
Wenn man die neue Ausgabe mal von außen betrachtet, dann hat das vielleicht auch ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Da ist so eine große schwarze Form abgebildet, die ein bisschen aussieht wie kopiert. Und das kann man assoziieren mit verschiedenen feministischen Magazinen der Vergangenheit, die viel mit Collagetechniken arbeiten und dieses Zusammenschneiden und die Möglichkeiten des Kopierens ihrer Zeit angewiesen waren. Inwiefern ist es denn jetzt überhaupt Bezugspunkt für euch, also die Medien und Zeitschriften der Feministinnen vor eurer Generation?
Das ist auf jeden Fall sehr stark und ich glaube, das ist auch eine der großen Möglichkeiten, die wir in der Redaktion der Outside haben, gerade weil die beiden von uns aus der Redaktion, die das Layout gestalten, auch selbst Teil der Redaktion sind. Also genau diese ganzen Diskussionen, die im Zuge der Erstellung einer Ausgabe passieren, immer schon auch Teil von genau diesen Überlegungen zum Layout sind. Und ich glaube, neben den sehr starken Bezügen zu vergangenen feministischen Zeitschriftenmacherinnen, also auch die Frage von Ausdruck und Collage, die sich ja auch schon im Layout von unserer fünften Ausgabe zu Streit so sehr stark gezeigt hat und wir ja auch immer und also die beiden Layouterinnen ja sehr stark versuchen, das weiterzuentwickeln und reinzugehen und trotzdem drin zu bleiben, war es bei dieser Ausgabe auch nochmal die Frage danach, wie sich Erfahrung abdrückt. Also es gab Layout-Überlegungen zu schauen, inwieweit man nicht auch mit Prägung arbeiten kann. Und auch das, was man jetzt sieht, also die Linoldrucke, die zu jedem einzelnen Artikel in spezifischen Formen arrangiert sind und auch da inhaltlich versuchen, Form zu geben und auszudrücken, was darin passiert, ist genau also auch ein Versuch, eine Form zu finden für das, was sich in Erfahrung aufhäuft und abdrückt. Und ich glaube, da haben sie wieder eine ganz großartige Form gefunden, mit dem Inhalt der Ausgabe umzugehen.
Im Heft gibt es ja auch Auseinandersetzungen mit der Situation rassifizierter Frauen oder feministischen Bewegungen in Argentinien. Welchen aktuellen Themen wolltet ihr euch denn widmen?
Ich glaube, du hast schon zwei davon genannt. Gerade die Auseinandersetzung mit der Nachtwache in Argentinien kommt auch direkt von Bekannten und Genossinnen aus Argentinien, die da versuchen, ihre direkten Auseinandersetzungen in den großen Demonstrationen, Nachtwachen und der Politisierung gerade zu feministischen Punkten in Argentinien im Schreiben habhaft zu werden. Also da zu versuchen, das aufzuschließen als eine Erfahrung, die, wie Sie es ja formulieren, dieses Momentes den Körper dazu tun haben. Ne? Also die direkten Erfahrungen zu machen, Teil von Demonstrationen, von politischen Bewegungen zu sein und darin nicht nur als Person mit reinzugehen, sondern tatsächlich den Körper auch mit dazu zu tun, was wir ein sehr schönes Bild dafür fanden, was Demonstrationen können oder was ein gemeinsames Kämpfen, Aushandeln und Streiten erreichen kann. Ich glaube, das so ein bisschen rüberzuholen und mit teilwerden zu lassen von den Aushandlungen, die in dem Heft auftauchen. Genau, der andere Text kommt von einer Genossin aus Frankreich, die selbst auch mit einer Zeitschrift publiziert zu feministischen Themen und dort ihre Erfahrung als französische Feministin mit algerischen Wurzeln thematisiert und sehr klar macht, dass gerade im Zuge der Auseinandersetzung um Köln oder den Debatten für sie eigentlich unmöglich ist, richtig zu liegen oder halt praktisch das eine oder das andere nur auszuspielen, weil sie immer das Gefühl hat, dass sie so oder so entweder auf das eine zurückgeworfen wird oder grundsätzlich dem nicht gerecht werden kann. Und ich glaube, das war uns auch ein großes Anliegen, den auch selbst zu übersetzen, also den zugänglich zu machen und darüber zu versuchen, diese Debatte auch noch weiterzuführen.
Jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch einen Blick auf den morgigen Release werfen, der Outside the Box. Wo kann man das Heft denn eigentlich noch beziehen und was wird morgen dort passieren?
Das Heft an sich kann man dann ab morgen entweder bei uns bestellen, direkt auf der Website von der Outside the Box oder auch in vielen Infoläden in Leipzig als auch in sehr vielen großen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwerben. Da kann auch nochmal auf die Website der Outside geschaut werden, da ist eine lange Auflistung der Läden, wo sie erhältlich ist, aber natürlich ganz grundsätzlich startet morgen der Release, das heißt auch da wird es möglich sein, die Outside zu bekommen. Und da haben wir ein relativ ausführliches Programm dieses Mal, weil wir ja nicht nur den Release unserer siebten Ausgabe feiern, sondern gleichzeitig auch noch unseren 10. Geburtstag. Das heißt, wir starten dann morgen mit einer Lesung und einem Sektempfang in der Spelunke in Leipzig auf dem Gießerradweg und gehen dann nach einem gemeinsamen Essen über zur Gala, die ein paar Schritte weiter über den Radweg stattfinden wird, wo wir praktisch uns selbst eine Geburtstagsgala schmeißen, um dann den Release abschließend noch mit einer großen Party zu feiern.